4 Minuten 33. Da nickt jemand. 4 Minuten 33. Ein Instrumentalstück. Musik eines Pianisten David Tudor. 1952 in England uraufgeführt und sorgte für Empörung. Wie? Ein Stück sorgt für Empörung? Ja, weil 4 Minuten 33 ist nichts zu hören. Da sitzt wirklich jemand am Klavier. 4 Minuten 33, kann man auf YouTube sehen. Und ab und zu mal blättert er so ein Notenblatt weiter, aber es ist keine Musik zu hören. 4 Minuten 33. Absolute Stille. Der Komponist sagte zu seinem legendären Werk: Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht von diesem Stück Gebrauch mache. Es ist eine Bewusstseinsveränderung, eine Wandlung. 4 Minuten 33. Auf der einen Seite bin ich froh, dass wir heute Morgen dieses Musikstück nicht gehört haben. 4 Minuten 33, die können lange sein. Boah, 4 Minuten 33. Auf der anderen Seite, es wäre ja auch interessant, diese Erfahrung zu machen. Mal gucken, was sich für eine Situation ergeben hätte. Ob dann vielleicht jemand was gerufen hätte, die Technik vielleicht irgendwas eingespielt hätte. Man weiß es nicht. 4 Minuten 33. Mein Thema heute heißt Anbetung und Stille. Und es ist die Fortsetzung einer Reihe über Lobpreis und Anbetung. Wir leben ja in einer Zeit, die sehr schnelllebig ist, also eine hohe Geschwindigkeit hat, eine hohe Lautstärke, große Herausforderungen, Anstrengungen. Das kennen viele. Aber was hilft uns denn mal zur Ruhe zu kommen, innezuhalten? Texte aus der Bibel, die Begegnung mit Gott, ihn zu erkennen, ihn zu erfahren. Ich hoffe, die Predigt kann dabei helfen. Und zur Orientierung lese ich uns für die Predigt heute einen Vers aus dem Alten Testament, aus einem ganz alten jüdischen Lied, Psalm 46, Vers 11. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. Psalm 46, Vers 11. Meine Predigt habe ich in drei Teile gegliedert. Der erste Teil heißt Zur Ruhe kommen. Sind wir mal alle ganz leise oder bleiben ganz leise? Bis jetzt habe ja nur ich geredet während der Predigt. Was hören wir? Äußerlich, innerlich, der Wind, der draußen geht? Ein Husten. Was hören wir in unserem Alltag? Da klingelt ein Handy, da mäht der Nachbar den Rasen, da atmet ein Staubsauger ganz schwer durchs Wohnzimmer. Da hört man jemanden hupen, ein Flugzeug fliegt über uns drüber. Was kriegen wir alles mit dem Alltag an Geräusche? Luther übersetzt den ersten Teil des Bibeltextes mit Seid stille und erkennt. Und ich gehe erstmal auf dieses Seid stille ein. Seid stille, damit ist jetzt nicht dieses Seid stille eines Lehrers ein oder einer Lehrerin. Kennt man vielleicht? Um eine Schulklasse zur Ruhe zu mahnen oder das abwürgende Ach, sei doch still. Ja? Ein Gesprächsverlauf, zack, beendet. Das meint das hier nicht. Seid stille meint vom hebräischen Ursprung und Gebrauch des Wortes her, lass alles fallen. Komm zur Ruhe. Wörtlich, ich lasse innehalten. Ich lasse innehalten. Erster Gedanke dazu, lasst alles fallen. So, Freitag Punkt 12 ist vielleicht für manch einen, alles fallen zu lassen. oder abends, nachmittags 16, 18 Uhr den Hammer fallen zu lassen, Feierabend, Wochenende, ach wie schön, alles fallen lassen. Der letzte Schulgong der Woche, oh, endlich frei. Bei manchen fällt der Stress ab, wenn sie eine Tasse Tee dann zu Hause trinken oder ein Feierabendbier oder für mich oft so die Zeitung aufschlagen oder Nachrichten sehen, zur Ruhe kommen. Lass alles fallen. Als Jesus die beiden Schwestern Maria und Martha besuchte, bei denen zu Hause, da geschah Folgendes. Beide nehmen, also Maria und Martha, nehmen die Plätze ihrer Prioritäten, ihrer inneren Prioritäten ein. Martha will für Jesus arbeiten. Sie will für ihn sorgen, dass alles so gut wie möglich abläuft. Und Maria will in erster Linie mit Jesus zusammen sein. Sie lässt alles andere liegen. Sie setzt sich zu ihm und lauscht. Und dann klagt Martha überaus beschäftigt Jesus ihr Leid. Herr, siehst du nicht meine Schwester, die mir die ganze Arbeit überlässt? Kannst du ihr nicht mal sagen, dass sie mir helfen soll? Und Jesus sagt, Martha, Martha, du machst dir so viel Mühe. Deine Schwester Maria hat für sich das wirklich Wichtige erkannt, was jetzt dran ist. Lass doch alles fallen. Komm zu mir, hör mir zu. Beende deine Tätigkeiten für einen Augenblick. Das lässt sich so einfach sagen und ist vielleicht auch so schwer umzusetzen. Vielleicht bei einem Mitarbeitergespräch, bei einer Sitzung. Wenn man merkt, man kommt irgendwie nicht weiter, man findet keinen gemeinsamen Weg, zu sagen, komm, lass uns eine Pause machen. Lass uns auf Gott hören. Lass uns miteinander beten. Und schauen, welche Tür sich für uns öffnet, gedanklich, welches Bild wir bekommen, welchen Eindruck wir von Gott bekommen. Vielleicht hilft uns das. Bei der letzten Gemeindeversammlung haben wir gute Erfahrungen damit gemacht, haben das mal ausprobiert, eine Pause zu machen, während der Gemeindeversammlung und miteinander zu beten. Zeit zu haben, das, was bisher besprochen wurde, was wir gehört haben, vor Gott zu bringen und zu sagen, Herr, hilf du uns, greif du ein, veränder du, geh du die Wege weiter. Seid stille heißt auch, gib erst einmal auf. Gib es erst einmal auf, zum Beispiel dir Gottes Liebe erarbeiten zu wollen. Wir leben alle in einer Leistungsgesellschaft, ob in der Schule, während des Studiums, auf der Arbeit. Und da bekommen wir immer wieder auch so den Spiegel vorgehalten, den manchmal auch krank machenden Spiegel. Hast du was? Dann bist du was. Das Einzige, was zählt, ist Leistung, Leistung, Leistung. Schneller, höher, weiter, sonst nimmt doch keiner Notiz von dir. Und wir Christen, wir gehen manchmal diesen Gedanken auch auf dem Leim. Auf der Arbeit klar, in der Schule klar, da sind wir gefordert. Aber für unser persönliches Leben kann das nicht das Lebensmotto sein. Und manchmal gehen wir dem auf dem Leim. Auch für unser Glaubensleben. Im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 24, heißt es aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus uns erlöst hat. Das klingt gut, oder? Gottes Güte, Gottes Gnade. Vergebung kannst du dir nicht erarbeiten, Vergebung deiner Schuld. Das kannst du als Geschenk annehmen. Das ist Gottes Güte, seine Gnade. Den Himmel können wir uns nicht erkaufen und verdienen. Noch so oft in den Gottesdienst kommen, noch so viel in der Bibel lesen. Nein, wir können uns das nicht verdienen, nicht erarbeiten. Wenn du zu Jesus gehörst, dann gehört dir Gottes Gnade. Dann sagt er dir, so wie du bist, bist du angenommen, geliebt, wertvoll, wichtig. Du kannst dir das nicht erarbeiten. Gib es erst einmal auf, dich zum Gebet anzustrengen. Wenn ich mit dem Hintergedanken bete, um Gott zu zeigen, wie toll ich bin, wie toll ich formulieren kann, was mir jetzt alles einfällt, zu Gott zu bringen, dann habe ich ein Leistungsprinzip beim Beten. Dann vergifte ich schon diese Beziehungsatmosphäre. Und das ist der sichere Tod des Gebets, wenn ich in Selbstrechtfertigung falle. Gebet und Anbetung sind keine Pflichtbesuche bei Gott. Nach dem Motto, ach, das bringe ich mal schnell hinter mich. Gebet ist zuerst die Antwort auf Gottes Anwesenheit und nicht das Abarbeiten von Gebetsanliegen. Nein, Gottes Anwesenheit. Und so ist Kern und Wesen des Gebets meine Liebesbeziehung zu Gott. Charles de Foucault sagte einmal, Beten ist an Jesus denken und ihn gleichzeitig lieben. An Jesus denken und ihn gleichzeitig lieben. Das ist Gebet. Gib es erst einmal auf, andere Christen zu kopieren. Manche lesen Andachtsbücher, christliche Biografien. Und was strotzen diese Bücher nicht alles von Heldengeschichten, was Christen alles geleistet haben, wie viele Stunden sie auf den Knien verbracht haben, wie viel sie schon in der Bibel gelesen haben. Und das kann manchmal auch abschrecken, dass man denkt, oh, das schaffe ich nie. Und ich kleiner Christ, was bin ich denn vor Gott? Gib es auf, andere zu kopieren. Such deinen eigenen Weg. Kopiere niemanden. So wie du bist, finde deinen eigenen Weg, deine eigenen Zeiten zum Beten, zum Bibellesen. Das ist dann vielleicht für dich dein Gebetsfenster. Das haben andere nicht, die beten dann morgens, abends, mittags oder zwischendurch. Dein eigenes Gebetsfenster, dein eigenes Bibellesefenster zu finden. Ganz wie es zu dir passt, zu deiner Person. Seid stille heißt, ich lasse innehalten. Gott spricht, ich lasse innehalten. Gott führt zur Ruhe. Gott führt dich zur Ruhe. Und vielleicht ist es auch schon mal eine verordnete Ruhe, die Gott wie auf ein Rezept schreibt. Ich bringe dich jetzt zur Ruhe. Vielleicht eine Auszeit in unserem Leben, um unsere Gottesbeziehung nochmal zu überprüfen, Revue passieren zu lassen. Wo stehe ich im Glauben? Sei stille. Es kann eine Zeit der Arbeitslosigkeit sein, eine Zeit des Urlaubs sein, um ganz bewusst zur Ruhe zu kommen. Intensive Zeiten. Jesus sagt einmal, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr euch abmüht, die ihr unter eurer Last leidet. Kommt her zu mir und ich will euch Ruhe geben. Was hat jetzt Stille und Innehalten mit Anbetung zu tun? Eine ganze Menge. Finde das Tempo, die Möglichkeiten für dich. Und das kann helfen vor der Kurzatmigkeit unseres Alltags. Das kann helfen, nicht in reinen Aktionismus zu geraten. Aber Stille allein liefert noch keine Antworten. Dietrich Bonhoeffer, der schreibt in seinem Buch »Gemeinsames Leben«, das Schweigen kann eine furchtbare Wüste sein mit all ihren Einöden und Schrecken. Es kann auch ein Paradies des Selbstbetrugs sein. Und eins ist nicht besser als das andere. Also jetzt doch keine Stille? Jetzt alles über den Haufen werfen, weil es Bonhoeffer gesagt hat? Stille braucht Sinn und Inhalt. Und deshalb heißt es im Psalm auch weiter, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Gott erkennen, der zweite Punkt. An welchen Zahlen erkennen manche Frauen den idealen Mann? 90, 60, 42. Wie, wisst ihr nicht? 90 Jahre alt, 60 Millionen auf dem Konto und 42 Grad Fieber. Kann sowas helfen, etwas zu erkennen, so ein Zahlencode? Den idealen Mann oder die ideale Frau oder den idealen Gott? Gibt es da einen Zahlencode? Was heißt Gott erkennen? Seid still und erkennt, dass ich bin Gott. Und dieses Wort erkennen ist jetzt kein Zahlencode, aber beinhaltet etwas sehr, sehr Wichtiges. Eine Bandbreite, die wir finden können, herausfinden können. Es ist nämlich unglaublich faszinierend, was dieses Wort erkennen beinhaltet und was es sagen kann. Im theologischen Handwörterbuch zum Alten Testament, da fand ich folgende Definition in Psalm 46, Vers 11 für das Wort erkennen. Das ist das, man liest das von rechts nach links, Yada, hebräisch erkennen, über 1000 Mal im Alten Testament und beschreibt die dem Menschen durch seine Sinne vermittelte Wahrnehmung, wie sie ihm von Gegenständen und Sachverhalten seiner Welt im Umgang mit diesen, aus der Erfahrung und durch Mitteilung anderer zukommt. Oh, klingt jetzt erstmal kompliziert. Aber das steckt alles da drin. Erstens, durch alle Sinne wahrnehmen. Und in Genesis, also im ersten Buch Mose, da steht dieses Wort erkennen für die intimste Gemeinschaft von Mann und Frau. Adam erkannte Eva und sie gebar einen Sohn. Also da geht es um Sexualität, um Geschlechtsverkehr, um das Intimste, was Männer und Frauen miteinander praktizieren können. Und hier geht es um Intimität, innere Intimität mit Gott. Gott erkennen und wahrnehmen mit all unseren Sinnen. Wie geschieht das? Vielleicht ist der eine mehr gefühlsmäßig orientiert, der andere mehr verstandesmäßig. Aber ich möchte auch Mut machen, weil ich selber auch so einer bin, der so verstandesmäßig unterwegs ist, auch die Gefühle zuzulassen. Lieder treffen mich oft. Erwischen mich in meiner Gefühlsebene und Welt. Und was mich auch oft trifft, ist das Abendmahl. Auf einer ganzheitlichen Ebene schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Brot anfassen, riechen, schmecken, schlucken, Traubensaft, sehen, trinken. Ein ganzheitliches Erlebnis, ein tolles Symbol, eine tolle Handlung, eine tolle Möglichkeit, Gott zu erkennen und wahrzunehmen. Erkennen hat aber nicht nur mit Wahrnehmen zu tun, sondern auch mit Erfahren. Erfahren, wenn ich erfahre, wie Jesus mir begegnet, mich befreit hat, mir meine Schuld vergibt. Wenn ich das erfahre, wenn ich weiß, wie sich das anfühlt, ich weiß, Jesus vergibt mir, meine Schuld ist weg. Wenn er mir Freude schenkt und ich merke, boah, diese Freude, die hat mir Jesus gegeben, dann führt das auch normalerweise zu Dankbarkeit, zu großer Liebe zu Jesus, zu einer Anbetung. Jesus, du bist wunderbar. Was du mir schenkst, das gibt kein anderer. Dann sagt er zu dem Sturm, sei still. Und mein Lebenssturm, die Situation, die Krise kann sich auf einmal wandeln. Durch Mitteilung anderer können wir etwas erfahren, können wir erkennen. Wie geschieht das? Wenn andere uns etwas sagen, im Kindergottesdienst, in der Jungschar, in der Jugend, in Hauskreisen, im Gottesdienst. Das ist die Aufgabe der Verkündigung. Und deshalb haben wir als Baptistengemeinde, evangelisch-freikirchlich ist eine Baptistengemeinde, haben wir das von Anfang an schon in der DNA, seit unserer Tradition, seit es Baptistengemeinden gibt, dass Kinder das Evangelium hören sollen, dass sie mit auf den Weg gebracht werden sollen, dass es wichtig ist, Sonntagsschule hieß das früher und irgendwann hat man gesagt, ah, Schule sonntags, klingt nicht so klasse, machen Kindergottesdienst daraus. Kindergottesdienst, Kinderarbeit, also die Arbeit für Kinder, nicht, dass wir Kinder arbeiten lassen. Jugendliche, die etwas von Gott mitbekommen sollen, das steckt ganz tief in der baptistischen DNA drin. Dass andere verstehen und annehmen können, was die beste Botschaft der Welt ist. Gott zu erkennen. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ein dritter und letzter Gedanke, Gott ehren. Nun heißt der ganze Vers im Psalm 46, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. Und da könnte man doch denken, das klingt irgendwie kindisch. So wie Luther das übersetzt, das klingt doch kindisch nach dem Motto, ich will aber der Schnellste sein. Ich will der Höchste sein. Ist Gott so? Da lohnt es sich nochmal genauer in den hebräischen Text zu schauen. Da heißt es nämlich, ich bin erhöht oder ich werde erhöht sein. Das heißt, Gott ist schon heute der Höchste und wird es auch in Zukunft immer sein. Gott ist der Höchste. Wenn wir zur Ruhe kommen, wenn wir alles fallen lassen, aufgeben vor Gott, uns nicht mehr anstrengen, wenn wir wahrnehmen, Gott erkennen und erfahren, wie Gott ist, dann kann das zwei unterschiedliche Dinge bei uns auslösen. Entweder, so wie Petrus, der einmal vor der Heiligkeit von Jesus, die er entdeckt hat, vor seiner Größe und Macht sagte, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Das kann das auslösen. Das heißt, ich erkenne meine Schuld. Ich bekenne sie vor Gott und ich empfange die Vergebung. Ich begegne der heiligen Autorität Gottes. Oder es kann auslösen, die Begegnung mit dem Höchsten, wenn wir Jesus erkennen, dass wir sagen, du bist der Höchste, o Herr. Wie soll ich dich nennen? Wie soll ich dich beschreiben? Mit welchen Wörtern? Was finde ich an Beschreibung für dich? Du bist der Höchste. Wie soll ich dich ehren? Und da zeigt sich so ein bisschen auch, und ich komme so langsam zum Schluss, der Unterschied zwischen Lobpreis und Anbetung. Der Unterschied zwischen Lobpreis und Anbetung. Bei Lobpreis, da bin ich aktiv als Christ. Da suche ich Ausdrucksformen meiner Freude und Begeisterung, versuche das in Worte zu fassen, Gott Komplimente zu machen. Ich bringe ein Lobopfer, vielleicht entgegen meiner Gefühle momentan. Ich bin aktiv, das ist Lobpreis. Und Anbetung lasse ich geschehen. Das kann ich nicht machen. Anbetung ist eine Ausdrucksform der Christen. Das kann sein Sprachlosigkeit. Mir fällt nichts ein. Ich sage einfach nichts. Kann Ehrfurcht sein, Liebe in Worte gepackt. Und ich merke auf einmal, oh, es ist Gott wie zum Anfassen da. Ich spüre Gott ganz intensiv. Er führt mich in die Anbetung. Eine demütige Haltung in eine Hingabe an Gott. Anbetung, vielleicht so das Allerheiligste, und Lobpreis so der Vorhof. Ich komme dazu, ich werde selbst aktiv und wenn ich ganz eng angekommen bin, bin ich bei der Anbetung angekommen. Ich weiß, diese Trennung ist nicht immer so scharf und das wird auch in den Texten nicht immer so scharf getrennt und da muss man auch nicht streng sein. Das fließt das eine in das andere über. Aber man könnte sagen, Lobpreis etwas wie die Vorstufe und Anbetung das Ankommen bei Gott. Und das wollen wir jetzt praktisch umsetzen mit unserem tollen Musikteam. Wir wollen uns ins Staunen bringen lassen vor Gott. In Lobpreis und Anbetung. Und ich fasse noch einmal zusammen, wir sehen das in der letzten Folie. Anbetung bedeutet zur Ruhe kommen. Erstens zur Ruhe kommen. Lass alles fallen, komm zur Ruhe. Gib es auf, Gottes Liebe erarbeiten zu wollen, dich anzustrengen, andere kopieren zu wollen. Sei einfach du selbst. Beten ist an Jesus denken und ihn gleichzeitig lieben. Zweitens, Gott erkennen, Gott mit allen Sinnen wahrnehmen, Vergebung erfahren und diese gute Nachricht auch weitergeben. Und drittens, Gott ehren, Gottes Heiligkeit und Größe anzuerkennen, die Sünden vor ihm zu bekennen und mit meinen Worten oder mit meiner Stille in die Anbetung zu kommen. Nach dem Gottesdienst wird es wieder das Angebot des Gebets in unserer Gebetsecke geben. Wer dort etwas loswerden möchte, frei werden möchte, kann das gerne auch im Gebet bekräftigen. Eine herzliche Einladung dazu. Wir wollen Gott loben und zur Anbetung kommen. Amen.